www.quantentechnologien.de.
Willkommen zurück zu unserem Gespräch über Quantentechnologien und ihre möglichen Anwendungen. Bevor wir weitermachen, noch einmal ein kurzer Dank an Livestream.watch in Dreieich und an Sebastian Greiner für die technische Unterstützung bei dieser Produktion. Wir haben weiterhin Dr. Jan Donges und Dr. Daniel Weiner, beides Physiker von der TU Berlin, hier im Studio. Und im zweiten Teil unseres Gesprächs wollen wir nun stärker nach vorne schauen. Auf konkrete Anwendungen, wirtschaftliche Perspektiven und natürlich vor allem die Frage, welche Rolle Quantentechnologien in den kommenden Jahren spielen kann. Grundlage und Hardware haben wir im ersten Teil abgeschlossen. Wir wollen jetzt auf die theoretischen Use Cases für Quantencomputer einsteigen. Und da würde ich die erste Frage gleich an dich geben, Jan. Was sind die Dinge, die wir hier besprechen sollten?
Sehr gerne. Legen wir mal los. Also theoretische Use Cases sind einmal Groover-Algorithmus. Den hat Daniel ja schon in der vorherigen Folge in Teil 1 gut beschreiben können. Ein anderer theoretischer Anwendungscase ist der Shor-Algorithmus. Der ist sehr bekannt, weil er theoretisch ermöglichen soll, die RSA-Verschlüsselung, auf die momentan unser Kommunikationsverkehr beruht, brechen zu können.
Also RSA, das war diese Geschichte mit den zwei Schlüsseln, einer Public und einer Open.
Genau. Mhm. Und klassisch braucht das Brechen von diesem Algorithmus oder von dieser Verschlüsselung einfach zu viel Zeit. Und der Shor-Algorithmus verspricht, durch Nutzung von Quantencomputern eben diese in einer menschlich akzeptablen Zeit, sagen wir mal so, brechen zu können. Und dann gibt es aber auch noch spezielle Use Cases explizit für die Finanzindustrie. Da reden wir zum Beispiel über Algorithmen einmal für Portfoliooptimierung. Das ist auf physikalisch betrachtet im Prinzip nichts anderes, als dass man einen Grundzustand von einem System sucht. Und das kann man eben übertragen auf die Finanzindustrie. Und da gibt es auch einiges an Publikationen, die da versprechen, dass sie Algorithmen gefunden haben, die eben das liefern können.
Darf ich ganz kurz einhaken auf die Dechiffrierung der RSA-Algorithmen? Das wäre natürlich schon ein Meilenstein, wenn man das hinbekäme. Was würde das denn tatsächlich bedeuten?
Nun, das würde bedeuten, dass unsere gesamte Verschlüsselung, die wir heute benutzen, nicht mehr sicher wäre und dass jegliche Daten, die von Dritten abgefangen werden, eben entschlüsselt werden können. Und das ist natürlich besonders interessant oder relevant, besser gesagt, für Staaten und Militär. Aber es gibt natürlich auch genug private Institutionen in der Finanzindustrie beispielsweise, für die das eine Rolle spielt. Und das ist eben auch ein Grund, wieso auch viele Finanzinstitute eben in diese Richtung forschen und es da auch immer wieder Publikationen in Zusammenarbeit mit solchen Häusern gibt.
Okay, aber ganz kurz Hand aufs Herz, ist das Utopie, über die wir reden? Ist das eine mögliche Zukunft? Wird das in 2 Jahren passieren? Du schüttelst mit dem Kopf?
Ja, 2 Jahre ist deutlich zu optimistisch, würde ich sagen. Ja. Vielleicht auch noch als Ergänzung. Wir reden ja wirklich jetzt, RSA ist ja eine Art, asymmetrische Kryptographie zu machen. Also, wie du schon gesagt hast, mit dem privaten und dem öffentlichen Schlüssel. Es gibt natürlich immer noch die symmetrische Verschlüsselung. Wenn ich jetzt mit Jan einen Schlüssel ausmache und wir trennen uns, dann können wir mit dem Schlüssel was verschlüsseln. Dann kann auch der Shor-Algorithmus nichts machen. Aber es gibt eben auch diese, vor allem Schlüsselaustauschverfahren, die basieren darauf, dass bestimmte Funktionen in eine Richtung sehr leicht auszurechnen sind und in die Umkehrrichtung sehr schwer. Die sind also geschützt durch Komplexität. Und ich bräuchte einen extrem guten Computer, der alle Möglichkeiten testet. Und die gibt's nicht und deshalb ist das sicher. Okay. Und mit dem Quantencomputer gäbe es eben Algorithmen für bestimmte von diesen Problemen, das schneller zu lösen. Aber, und jetzt kommt das Aber, du brauchst einen sehr mächtigen Quantencomputer, der überhaupt diese Algorithmen laufen lassen kann. Und da kommt es dann drauf an, wie groß die Zahl ist, die du zum Beispiel in die Primfaktoren zerlegen willst. Aber Schätzungen gehen jetzt aus immer noch von so in der Größenordnung 1 Million Qubits. Und wir sind ja, haben wir letzte Folge besprochen, jetzt in den letzten 20 Jahren in die Größenordnung von 1000 Qubits gekommen. Also 2 Jahre ist wahrscheinlich viel zu optimistisch. Mhm. 15 Jahre ist so ein Wert, der oft in der Industrie genannt wird, als vielleicht realistisch. Die Zeitspanne, die man haben kann, um jetzt darauf zu reagieren, und da können wir gleich noch zu, ne? Alternativen zu entwickeln, genau, zu implementieren. Aber auch wenn man diesen Quantencomputer hat, wo der Fehler klein genug ist oder Fehlerkorrektur da ist und man hat diese 1 Million Qubits, dann ist es trotzdem nicht so, dass man instantan jede Verschlüsselung brechen kann. In den besten Vorschlägen für Architekturen, die es jetzt gibt, die zum Beispiel dann mit unter 1 Million Qubits auskommen, ist es trotzdem so, dass man dann Monate braucht oder zumindest Wochen für eine einzige RSA-Umkehr. Und dann hat man ja auch nur einen einzigen Schlüssel von irgendeinem bestimmten Fall, also zum Beispiel ein einziger Login auf irgendeiner Website.
Okay,
und dann aber würde
trotzdem,
ja eine ganz
trotzdem klare. Trotzdem wäre es ja dann ganz interessant, wenn ich den einen mächtigen knacken könnte, den ich knacken wollte, und ich hätte dann die Möglichkeit, das zu tun, wäre ja spannend, das durchzuführen. Würde ich ja dann nicht für 10.000 Menschen machen, würde ich dann für.
Genau, und dann kommen natürlich Fragen der Priorisierung, genau. Und dann, was ist überhaupt sinnvoll, was ist wirtschaftlich und so weiter. Aber es gibt ja tausend andere Möglichkeiten, an Geheimnisse zu kommen. Mit diesem großen Aufwand und diesem Invest kann man natürlich auch andere Dinge tun. Man kann immer noch Leute bestechen oder die klassischen Teile hacken und so weiter. Mhm. Aber es ist vermutlich, Leute sprechen dann immer vom Q-Day, der Tag, an dem es theoretisch möglich wäre, mit genügend Aufwand einen zum Beispiel RSA-Schlüssel zu brechen.
Okay.
Und da sind Schätzungen im Bereich 15 bis 20 Jahren,
okay.
Was ich so höre.
Okay, super. Aber in den 15 und 20 Jahren, bis das eintritt, der Q-Day, können wir auch noch gute Dinge mit Quantencomputern machen. Also ist das auch ein bisschen die Angstmacherei, die vielleicht auch an einem guten Quanten-PR-Marketing verankert sein könnte. Ist das so?
Also das sehe ich definitiv so. Wenn ich mir manchmal die Überschriften der PR-Abteilung so durchlese, habe ich oftmals einen kleinen Moment, wo ich mir denke, habe ich irgendwas Wichtiges verpasst an wissenschaftlicher Entwicklung? Ist mir da ein Paper durch die Lappen gegangen, was ich nicht gesehen habe? Aber dann, bis jetzt war es immer so, wenn ich dann nachgeschaut habe, was denn tatsächlich der Stand der Forschung ist, dass, wie Daniel gesagt hat, wir da noch 10, 15 Jahre mindestens mal von entfernt sind. Und das ist natürlich aber auch, wie soll ich sagen, verständlich, dass die Unternehmen, die PR-Abteilung das natürlich hochhypen. Die wollen natürlich auch im günstigsten Fall entweder einfach nur PR, Marketing, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das ist immer gut, aber auch vielleicht Investitionsgelder anlocken, die natürlich auch die diese Firmen immer noch nötig haben. Und das ist natürlich auch Motivation dafür.
Absolut. Ich meine, wir haben ja in Teil 1 schon besprochen, es gibt ja zwei Firmen, die jetzt einen Börsengang in Kürze planen. Und wir haben ja auch schon besprochen, dass es bestimmte Vehikel gibt, die dort zur Anwendung kommen, sogenannte SPACs, wo wir eine besondere Ausstattung haben. Was sind denn diese besonderen Ausstattungen? Wer von euch?
So, das Finanzexperte
hier an Bord, ne? Ja, ich würde das ergänzen. Genau, diese Spec Companies, das steht eben für Special Purpose Acquisition Company. Das sind im Prinzip Shell Companies, die an der Börse gelistet sind. Und wenn man jetzt ein Unternehmen hat, was noch kein marktreifes Produkt hat, was keine grünen Zahlen schreibt, was vielleicht bei einer Überprüfung es schwieriger hätte, an der Börse gelistet zu werden oder es vielleicht sogar unmöglich wäre, für dieses Unternehmen an der Börse gelistet zu werden.
Ich rieche Insolvenz.
Das sind so die Player Rigetti, D-Wave, IonQ. Die haben eben dann so eine Spec genutzt, um an die Börse zu gehen. Und da, wie soll ich sagen, ich komme nicht drum zu vermuten, dass eben die großen Venture Capitalists, die vorher diese Firmen hochgezogen haben, dann nach dem Börsengang vielleicht nach und nach einmal aussteigen mit Gewinn. Weil diese Firmen haben, also wenn wir jetzt Rigetti, D-Wave, IonQ uns anschauen, die sind 2021, 2022 an die Börse gegangen, hatten damals kein marktreifes Produkt, haben, um ehrlich zu sein, jetzt kein marktreifes Produkt.
Zumindest ist keins, das wir kennen.
Keins, das wir kennen. Das ist ja auch immer natürlich eine Sache, ne? Was ich sag mal, in Regierungs- und Militärkreisen los ist, können wir natürlich nur mutmaßen. Aber wenn wir uns mal deren Bilanz für 2025 anschauen, dann haben diese drei beispielsweise alle rote Zahlen geschrieben, und zwar im dreistelligen Millionenbereich. Mhm. Und ich und Daniel sind da manchmal am Überlegen, ob das eine gute Entwicklung ist oder nicht. Daniel sieht das manchmal durchaus als notwendige Investition.
Geben wir ihm die Möglichkeit.
Genau.
Ist es eine notwendige
Also ich würde mir nicht anmaßen, die Perspektive perfekt einzuordnen, aber was sicherlich stimmt ist, dass es eine Technologieentwicklung ist, die sehr kapitalintensiv ist, weil man erstmal zu dem Punkt kommen muss, an dem man überhaupt, wir haben eben schon von Sachen, die mit dem Quantencomputer besser funktionieren, gesprochen, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen dem Quantenvorteil an sich und dem praktischen Quantenvorteil bei irgendeiner Anwendung, die uns einen Wert bringt. Und der Quantenvorteil, den haben wir schon auf den Geräten, die es schon gibt, aber den praktischen, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Und da ist sehr viel Investment einfach nötig, um dahin zu kommen. Und mit diesem Vehikel kann man natürlich, das ist ja auch das Argument der Firmen und der VCs, kann man schneller dahin kommen. Man nimmt im Endeffekt eine Abkürzung. Ob diese Abkürzung jetzt gerechtfertigt ist, ist extrem schwer von außen zu beurteilen. Also da habe ich viel zu wenig Informationen. Interessant ist aber, dass es fast jedes Quanten-Startup, was an die Börse ging, so gemacht hat. Und das ist eine interessante Gemeinsamkeit. Und was auf jeden Fall die Konsequenz ist, dass deutlich früher deutlich mehr Risiko an Privatinvestoren abgegeben wird. Und das ist eine Sache, die muss halt jeder für sich entscheiden, ob man dann da investiert.
Das ist auch nachvollziehbar, weil dem Geschäft ist einfach geschuldet, man muss mehr Anfangsinvestitionen bringen und da muss man auch bestimmte Vehikel haben, die das eben auch abbilden. Wichtig ist nur, und ihr habt es beide schon angesprochen, Privatinvestoren, Privatanleger sollten hier dann auch besonders aufgeklärt werden oder besonders kritisch sein, bevor sie in diese Werte einsteigen. Lass uns noch über Anwendungen in der Finanzindustrie reden. Ihr habt vorhin über Erdmagnetfelder und Navigation gesprochen. Ich meine, ich könnte mir dann vorstellen, wir können dann auf GPS-Systeme vielleicht verzichten, wenn das funktioniert. Da bräuchte man vielleicht ein paar weniger Satelliten.
Das ist der Marketing-Pitch von diesen Firmen.
Ja.
Exakt.
Gut.
Und nicht nur, dass man die Satelliten nicht braucht, sondern die Satelliten können ja auch gestört werden. Und dann sind wir im Bereich von strategischen Überlegungen.
Oder der Satellit könnte einen kleinen Nachbarn bekommen, der ihn irgendwie manipuliert. Genau.
Exakt. Und das ist genau das, womit diese Firmen werben. Es ist aber nicht das Einzige, was du machen kannst, wenn du jetzt Magnetfelder genauer messen kannst. Sondern du kannst auch in der Medizin zum Beispiel, du kannst bestimmte Prozesse im Gehirn abbilden, wenn du extrem kleine Magnetfelder messen kannst, Faktor 1000 kleiner als das Erdmagnetfeld.
Mhm.
Und selbst das funktioniert dann mit dieser neuen Generation von Quantensensoren. So, das gab es früher schon, vor ein paar Jahren. Es gibt so gigantische Apparaturen, mit denen du bestimmte Prozesse im Gehirn besser abbilden kannst, aber damit bist du nicht mobil. Und was du jetzt machen kannst, mit diesen, Jan hat es vorhin in der ersten Folge schon erwähnt, die Fehlstellen in Diamanten zum Beispiel, die kannst du isolieren, mit einem Laser beschießen und auf die Weise den Zustand auslesen. Und wenn sich jetzt das Magnetfeld minimal ändert, bekommst du diese Änderung mit. Du kannst das Ganze aber bauen, so groß wie so ein Glas hier zum Beispiel, und kannst dadurch viele davon auf eine Haube montieren und jemandem auf den Kopf setzen. Und auf einmal hast du ein viel genaueres Gerät, mit dem du Sachen im Gehirn untersuchen kannst, kannst aber damit rumlaufen. Also es gibt durchaus echte Anwendungen, und deshalb ist auch, sagt man oft, dass die Quantensensorik so ein bisschen zu Unrecht nicht so sehr im Vordergrund steht. Weil die Medien-Headlines, hat Jan auch schon erwähnt, sagen immer Quantencomputing-Fortschritt. Quantencomputer können das, Quantencomputer können vielleicht das. Aber die Quantensensoren, die liefern heute schon Wert. Als Teil von großen Firmen oder auch in Form von Startups, da gibt es durchaus echte Anwendungen, die schon lange am Markt sind.
Und wenn ich mich recht erinnere, der Sensor muss auch nicht gekühlt werden. Der braucht ja die Bewegung der Elementarteilchen.
Also der Sensor, den ich erst erwähnt habe, der große, der muss extrem gekühlt werden. Mhm. Da sind sogenannte Squids drin, die haben wieder superleitende Elemente. Der mit dem NV-Zentrum, also der Fehlstelle im Diamanten, der muss dann aber zum Glück nicht so sehr gekühlt werden.
Okay, schön. Weitere Anwendungen?
Genau, um vielleicht nochmal explizit auf die Finanzindustrie zu sprechen zu kommen. Da ist natürlich, was wir auch eben ja schon erwähnt haben, das ganze Thema Kommunikation und sichere Kommunikation wichtig. Und da gab es jetzt erst vor, ich meine, 2-3 Wochen, dass die Erste Group, also eine große Bank in Österreich und eher Osteuropa tätig ist, beispielsweise auch verkündet hat, dass sie eben Quantenkommunikation nutzen wollen und da eine Verbindung zwischen Wien und Frankfurt vertesten. Für das Übersenden von erstmal Testzwecken abhörsicherer Kommunikation. Und das basiert eben alles auf im Prinzip dem Aussenden von einzelnen Photonen. Also das ist zum Beispiel das, wo Daniel und ich viel geforscht haben, in dem Bereich eben, dass man einzelne Photonen raussendet, Lichtquellen dafür entwickelt. Und da gibt es viel Bewegung.
Ganz kurz, wenn ich da einhaken
darf. Ja, gerne.
Kommunikation kann ich ja heute schon über Glasfaser oder über eine Kupferleitung schon recht gut machen. Und im Bankenverkehr ist das ja eigentlich schnell genug. Ne?
Genau.
Also, was sind jetzt die großen Vorteile davon, dass ich das Quanten...
Genau, der Unterschied ist, dass wenn wir heute Informationen über eine Glasfaser versenden, wir eine sehr große Anzahl an Photonen dadurch senden. Mhm. Und bei dieser großen Anzahl ist es zum Beispiel auch möglich, das Signal über längere Strecken zu versenden, weil zwischendrin kann man zum Beispiel auch das Signal wieder verstärken und weitersenden. Das muss eben gemacht werden bei so großen.
Oder abfangen,
großen, wenn ich es gerne hätte. Oder abfangen, genau, man kann es messen, abfangen und dann weiterschicken. Wenn wir jetzt einzelne Photonen uns anschauen, und da sind wir wieder in dieser jetzt zweiten Generation von Quantentechnologien, uns wirklich solche Systeme anschauen, dann gibt es etwas, das nennt sich Non-Cloning Theorem. Das heißt, ich kann eben nicht einfach dieses eine Photon messen, kopieren und weiterschicken, sodass Sender und Empfänger gar nicht wissen, dass ich abgehört habe. Mhm. Also ich kann so einen unbekannten Quantenzustand eben nicht kopieren. Und das ist eben die Grundlage dafür, wieso solche Kommunikation, Quantenkommunikation, sicher ist. Da gibt es dann
kryptografische Verfahren. Also ganz kurz, ich bin ja ein ganz naiver Mensch. Das heißt, wenn ich das, die Quantentechnologie auf den Weg schicke und ich höre zwischendrin rein, dann weiß der am Ende der Leitung, da wurde gehört.
Das ist der Kern.
Ja. Gut, ganz simpel ausgedrückt.
Ja. Ich bin ja ein simpler Mensch.
Du würdest dann natürlich den Schlüssel, den du ausgetauscht hast, nur zur Verschlüsselung benutzen, wenn du zu 100% sicher bist, dass niemand den angeguckt hat. Dadurch wird deine Verschlüsselung sicher. Du schickst natürlich nicht die Nachricht über den Quantenkanal, sondern du tauschst den Schlüssel aus. Und sobald du den Schlüssel hast und du kannst physikalisch beweisen, dass dieser Schlüssel nicht angeguckt wurde, dann nimmst du den Schlüssel und machst damit dann zum Beispiel symmetrische Verschlüsselung und umgehst das ganze Problem, dass RSA vielleicht durch Tor gebrochen werden kann.
Okay, super. Das macht natürlich viel Sinn. Und das ist auch für eine Bank sehr, sehr interessant.
Auf jeden Fall. Da stellt sich nur immer die Frage, ob Quantenkommunikation dann tatsächlich der Weg ist, der sich durchsetzen wird. Weil es auch hier mittlerweile Entwicklungen gibt, dass man eben sogenannte Post-Quantum Cryptography verwendet. Mhm. Das sind klassische Verschlüsselungen, die aber Quantencomputer sicher sind oder sein sollen.
Sagen wir mal. Sicher in dem Sinne, dass wir kennen noch keinen Quantenalgorithmus, der effizient diese Art von klassischen Problemen löst. Es ist nicht beweisbar sicher. Während die Quantenkommunikation selbst ist beweisbar sicher, unter bestimmten Annahmen, wie zum Beispiel, dass die beiden Parteien authentifiziert sind, dass deren Labore von der Umwelt insofern abgeschlossen sind, dass ich mich nicht als Jan ausgeben kann, während ich mit dir sicher kommuniziere und so weiter. Aber die Postquantenkryptographie ist natürlich um viele Größenordnungen günstiger und einfacher umzusetzen, weil alles, was du machen musst, ist ein Update auf dein System. Und zwar einfach nicht mehr RSA benutzen, sondern einen Algorithmus, für den es noch keinen Quanten-Counterpart sozusagen gibt.
Okay, jetzt hätte ich tatsächlich nicht unbedingt erwartet, dass eine Bank hier als erste führend in dieser Art der Kommunikation sein würde. Wer sind denn eigentlich die üblichen Player, die sich hier tummeln?
Also für die Quantenkommunikation selbst, vieles bisher ist natürlich in Laboren passiert. In Deutschland ist die Telekom stark involviert, in erster Linie, weil sie das Glasfasernetz zur Verfügung stellt. Okay. Und Forschende wollen natürlich zeigen, dass das nicht nur real funktioniert, sondern dass es auch unter realen Bedingungen funktioniert. Also dass im Idealfall hat man das klassische Internet übertragen durch die Glasfaserkabel, die es schon gibt. Und das Quanteninternet mit den Quantenzuständen, die übertragen werden, für zum Beispiel sichere Kommunikation, parallel in denselben Glasfasern. Und da ist dann natürlich die Telekom dabei. Was es auch gibt, mittlerweile nicht nur als Proof of Concept, sondern schon als richtige Entwicklung zwischen der Bundesdruckerei und Infineon. Mhm. Das ist eine neue Generation von Personalausweis, der auch schon postquantensicher sein soll, der also klassische Algorithmen benutzt, die nicht von dem Shor-Algorithmus bedroht sind. Und international kommen wir wahrscheinlich im dritten Podcast noch mehr im Detail zu, aber dann sind es natürlich Länder wie China, die Vorreiter sind, was Quantenkommunikation angeht. Mit ein bisschen anderen Methoden, die haben sogenannte Trusted Nodes. Jan hat ja schon angesprochen, dass die Entfernung limitiert ist. Also ich kann Quantenkommunikation sehr sicher machen, aber unter erhöhten Kosten und unter limitierter Reichweite. Wenn ich jetzt aber ein weltumspannendes, sicheres Kommunikationsnetz auf Basis von Quantenkommunikation will, habe ich ein Problem, weil ich will ja jeden Punkt erreichen. Dann gibt es entweder sogenannte Quantum Repeater, die nochmal viel Komplexität draufbringen, weil dafür muss ich dann andere Messungen machen, die komplexer sind. Oder ich gehe ins Weltall zum Satelliten. Dann habe ich wenig Absorption in der Atmosphäre, gehe dann irgendwo anders hin und dann wieder runter. Das wurde schon vor 10 Jahren im Proof of Concept demonstriert. Oder ich mache das, was in China viel gemacht wird. Ich mache sichere Quantenkommunikation zwischen Punkt A und Punkt B und zwischen Punkt B und Punkt C. Und dann sagt Punkt A, naja, ich vertraue einfach Punkt B, dass er das richtig weiterleitet. Muss dann diesem Knoten in der Mitte vertrauen. Aber wenn man dem vertraut, ist auch zwischen A und C sicher verschlüsselt.
Okay. Okay, das kann man natürlich in, ich sag mal, weniger demokratischen Ländern besser umsetzen als in demokratischeren
Staaten. Ja, wir haben früher mal den Witz gemacht, dass da jemand sitzt und einfach diesen Knoten bewacht. Aber wahrscheinlich ist es irgendwie so.
Ja. Was hat denn das für Auswirkungen auf klassische IT-Systeme?
Nun, die klassische IT, also die ist ja momentan schon, muss ich sagen, wenn ich so ein bisschen in die Unternehmen reinblicke, überlastet durch ihre Umstellung auf KI. Ja, da habe ich immer schon das Gefühl, das wird noch Jahre und Jahrzehnte dauern, bis man das überhaupt bewerkstelligt. Aber der erste Ansatz, den man da jetzt fahren müsste, wenn man sagen will, Quantenkommunikation ist extrem teuer, aufwendig. Man muss ja auch, die Unternehmen müssen ja am Ende des Tages wirtschaftlich denken, anders als Unternehmen, anders als die Regierung, meine ich. Da wäre dann halt der Ansatz, den ich favorisiere, eben die Post-Quantum Cryptography, also dass wir eben, dass diese IT-Systeme eben auf Verschlüsselung umgestellt werden, für die, wie Daniel richtig gesagt hat, momentan noch kein Quantenalgorithmus existiert, der die knacken kann. Und da stellt sich die Frage, wann Unternehmen, wann die Finanzbranche damit anfangen möchte. Weil so eine Umstellung der IT-Infrastruktur ist auch nicht von heute auf morgen getan, sondern abhängig von der Größe des Instituts dauert das natürlich auch mal ein paar Jahre. Das heißt, man kann das natürlich nicht erst machen, wenn die Quantencomputer da sind, sondern man muss da schon ein bisschen vor Arbeit und Vorleistung gehen, um das umzusetzen.
Aber das würde ja bedeuten, dass Banken ein natürliches Interesse haben, heute auch schon ganz weit vorne in der Forschung mit dabei zu sein, oder?
Viele sind es auch. Zum Beispiel HSBC ist sehr bekannt dafür, dass sie ein großes Quantenteam haben, auch mit Leuten, die so aus der Forschung direkt gekommen sind und dann dahin gegangen sind. Viele Firmen mittlerweile haben Quantenteams, um auch einfach dabei zu sein, um den Wissensfluss mitzukriegen, um eine gewisse Lernkurve zu haben. Was ich noch sagen wollte als Einordnung auch zu den Postquanten-Kryptografie-Algorithmen. Es gibt schon seit vielen Jahren vom NIST zum Beispiel in den USA Bestrebungen, bestimmte Algorithmen, die sowohl klassisch als auch quantensicher
sein sollen. Was ist das NIST?
Das National Institute for Standards and Technology, also so eine Prüfbehörde in den USA, die Algorithmen zu zertifizieren. Und da gab es einen großen Wettbewerb, da kamen irgendwie 8 Algorithmen ins Finale, 2 wurden dann klassisch schnell gebrochen und im Endeffekt blieb eine Handvoll Algorithmen, die jetzt empfohlen werden, allen Firmen, dass sie möglichst schnell die mit benutzen sollen. Während die Quantenkommunikation an sich, also wirklich die Quanteneffekte zu nutzen zur Verschlüsselung, eher etwas skeptischer gesehen wird von vielen Aufsichtsbehörden und so weiter, zum Beispiel das BSI in Deutschland, Bundesamt für Sicherheit in der Information, irgendwas, hat, glaube ich, vor 2-3 Jahren mal so ein Positionspapier gemacht, dass der eigentliche Quantenschlüsselaustausch noch nicht marktreif genug ist, um sich darauf zu verlassen und deshalb auch eher der Postquantenkryptografieweg favorisiert werden sollte. Und jetzt, wo wir schon im Thema sind, eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, es gibt ja diese berühmte Harvest Now, Decrypt Later Strategie.
Genau.
Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man überhaupt sagt, dass jetzt schon relevante Zeiträume zum Handeln sind.
Also Harvest Now heißt heute schon alles auf Halde legen, Daten sammeln, damit ich sie zukünftig, wenn ich die Möglichkeit habe, die Entschlüsselung durchzuführen.
Es ergibt natürlich nur Sinn für Informationen, die auch in 10 Jahren noch relevant sind.
Ja.
Aber solche Informationen gibt es. Oder so ein Personalausweis, der einfach 15 Jahre in Betrieb ist. Und dementsprechend ist es schon sinnvoll, jetzt darüber nachzudenken. Und es gibt mittlerweile eigene Beratungsfirmen, die zum Beispiel nur diese Beratung machen, wie kann ich meine Firma in Angesicht der Quantentechnologien positionieren, wie kann ich mich dafür vorbereiten und so weiter.
Spannend. Jetzt haben wir vorhin schon angesprochen, da gibt es Player in Amerika, in den USA. Das sind Google, habt ihr erwähnt, IBM, Amazon war mal im Gespräch. Mhm. Wir haben Player in China, die da vielleicht auch andere Motivationen haben. Wo steht denn eigentlich Europa?
Also es kommt jetzt auch wieder ganz stark darauf an, ob wir von welcher Form der Quantentechnologien wir reden und in welchem Kontext und so weiter. Vieles davon sind ja Dinge, die erstmal in einem Labor entstehen und dann oft in Form von Spin-offs, Ausgründungen und so weiter in die Industrie kommen. Und was man ganz klar sagen kann, ist, wir haben in Europa, in ganz Europa, haben wir mehr Quanten-Startups als zum Beispiel in den USA. Mhm. Das Venture Capital Funding in den USA ist allerdings 4-mal höher als die gesamte EU kombiniert. Also der Schritt, diese Quanten-Startups von einer kleinen Ausgründung im Labor zu einem großen internationalen Konzern, der überhaupt die Mittel hat, sowas zu entwickeln, zu machen, der ist hier deutlich schwieriger. Gleichzeitig sind wir, was Patente angeht, was wissenschaftlichen Output angeht, sind wir mit an der Weltspitze natürlich dabei. Also das wird ja, ist ja nicht neu, es wird ja oft zitiert, dass der Wissenstransfer von der Forschung in die Praxis nicht so leicht ist. Man muss aber auch dazu sagen, wenn wir jetzt schon über die Positionierung Europas sprechen, dass wir auch widersprüchliche Ziele haben zu einem gewissen Grad, weil wir einerseits wollen wir natürlich hier Technologien entwickeln und exportieren, weil das ja so ein bisschen, weil das ja die Wirtschaft, Teil des Geschäftsmodells ist im Endeffekt von Deutschland, aber auch von Europa, dass man Technologievorreiter ist und damit Geld verdient. Gleichzeitig sagen wir aber, Moment, diese Technologien, die haben auch einen strategischen Wert. Mhm. Und es gibt sowas wie Importstops, es gibt Dual-Use-Regularik und so weiter. Mhm. Das heißt, man kann gar nicht alles exportieren. Und diese Waage zu halten zwischen diesen beiden Zielen, die teilweise aber gegensätzlich sind, ist auch was Europa gerade verlangsamt in meiner Wahrnehmung. Und deshalb kann man gar nicht bei beidem perfekt sein. Man kann nicht gleichzeitig die besten Quantencomputer bauen und verkaufen, aber die besten Quantencomputer nur für sich nutzen, um irgendwie jetzt strategische Souveränität zu erhalten. Und diese Balance zu finden, das ist das, was die nächsten Jahre wichtig sein wird.
Also ich ziehe da immer gerne, auch wenn es nicht perfekt ist, aber Analogien zur KI-Welt. Mhm. Auch da haben wir eben das Phänomen, dass es durchaus vielversprechende Startups gibt, Forschung in Deutschland und Europa gut ist, aber eben dieser Sprung, wie du es gesagt hast, zu großen Unternehmen einfach nicht passieren kann. Und da gab es ja auch vor kurzem wieder das prominente Beispiel mit Peter Steinberger, der OpenClaw entwickelt hat, der dann jetzt auch zu OpenAI in die USA gegangen ist, weil er sagt, das, was ich machen will, kann ich hier leider vor Ort nicht machen. Und ich befürchte, dass wir hier vielleicht mit den Quantentechnologien in eine ähnliche Richtung steuern könnten.
Also ich glaube, es ist wirklich kein Geheimnis, Wagniskapital in Europa zu finden und insbesondere in Deutschland, das ist schon eine Herausforderung. Da tut man sich, glaube ich, mit einer vergleichbar guten Idee in den USA sehr viel einfacher. Ich würde eigentlich dann gerne zum Schluss vom Anwendungsteil kommen, aber Daniel, ich glaube, du hattest noch was auf der Zunge?
Ich wollte den Schluss schön einleiten mit den Worten von John von Neumann, einem der Väter der Computer, von 1945, als er gesagt hat, die eigentlichen Anwendungen von der Technologie, die wir gerade entwickeln, die kennen wir noch gar nicht, weil die werden erst kommen, wenn wir in der Lage sind, überhaupt Computer zu bauen, die stark genug sind. Erst dann können wir uns überhaupt vorstellen, was man damit eigentlich alles machen kann. Und viele argumentieren, dass das auch bei den Quantentechnologien, vor allem Quantencomputern, so passieren wird.
Ja, wunderbar. Das ist ein ganz starkes Schlusswort. Da möchte ich gar nichts weiter anfügen. Jan, Daniel, herzlichen Dank für den zweiten Teil des Gespräches und die spannenden Einblicke in die Anwendungen. Und natürlich auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an Livestream.watch in Dreieich und Sebastian Greiner für die Unterstützung bei dieser Produktion. Im Studio machen wir wieder eine ganz kurze Pause, bevor wir in Teil 3 einsteigen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
alti.de Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de